Ja, schön, dass ihr euch am späten Abend noch hergetraut habt. Der nächste Vortrag ist auf Deutsch. Und ich freue mich, dass ich Professor Rüdiger Weiß von der, welche Technische Hochschule Berlin? Berliner Hochschule für Technik. Es gibt zu viele Hochschulen in Berlin, ich komme da selber her. Also Berliner Hochschule für Technik. Professor Weiß wird uns was über Picoberries erzählen.
Geht es ja. Ja, also vielen Dank, dass so viele Leute da sind, obwohl der Untertitel des Talks war, also Postquantensignaturen für Raspberry Pi, Raspberry Pico. Und ja, das ist in der Tat, hört sich das ein bisschen mathematisch schwierig an und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Es ist mathematisch schwierig, allerdings ist es aus Hackersicht überraschend, dass man da sehr einfache Lösungen fangen kann und die auch so gebaut sind, dass man wirklich in ganz wenigen Schritten da zu ganz faszinierenden Ergebnissen führen kann. Und die Sachen, die ich heute vorstelle, sind Teil einer laufenden Masterarbeit von Pierre Kotzer, der leider heute nicht da sein kann. Und es war wirklich unsere Überlegung, wir nehmen mal ein wirklich möglichst schwaches Gerät und gucken, ob wir damit wirklich zukunftskompatible Kryptographie machen können. Und irgendwie freut mich das Thema aus mindestens drei Gründen. Einmal ist es mathematisch interessant und es gibt eine sehr schöne Lösung, die Mathematik involviert, aber nicht mehr Mathematik involviert, als man in einem Masterseminar darstellen kann. Und das ist für sehr viele andere Sachen im Bereich Quantencomputing und Postquanten wirklich nur in sehr beschränktem Maße der Fall. Zum Zweiten ist es ein hochinteressantes Hardware-Device, dieser Raspberry Pico. Und was halt fasziniert ist, sind die geringen Kosten. Also die gehen für den einzelnen Chip auch durchaus auch knapp unter 1 Euro und sehr ausgebaute Varianten mit auch sehr umfassender Bluetooth- und Waveline-Unterstützung sind jetzt, glaube ich, bei 5,70 Euro oder so. Also ganz faszinierend. Und der dritte interessante Aspekt ist, dass wir uns da mal MicroPython näher angeguckt haben. Und da finde ich es auch spannend, dass man mit einer sehr, sehr niedrigen ersten Lernschwelle da auch fantastische Ergebnisse machen kann. Da das hier aber ein CCC-Vortrag ist und ich ohnehin zu viel Mathe mache, kann ich auch versprechen, dass hier in dem Vortrag mindestens zwei Einhörner vorkommen und ansonsten auch einige andere Ideen, die, glaube ich, jetzt für Hackerprojekte ganz wertvoll sein könnten. Fangen wir an mit dem ersten Einhorn und das ist durchaus eine kleine Verbeugung für Dieter Bernstein, weil Dieter Bernstein hat seit Mitte der 2000er Jahre oder früher die Probleme von Quantencomputern für normale Kryptographie aufgezeigt und hatte in einem seiner ersten Talks da in der Tat ein sehr schlecht gelauntes Einhorn im Hintergrund, das also alles verwüstet. Und naja, man kann sagen, Kryptografen haben manchmal eine sehr deutliche Bildsprache, aber eine interessantere Sache ist es von 2014, wo das NIST eigentlich geschrieben hat, the sky is falling. Und da unten ist es auch eine meiner wenigen Folien, wo ich da was vom NIST direkt übernommen habe. Impact, RSA kaputt, elliptische Kurven kaputt, also DSA, also Diffie-Hellman-basierte Systeme kaputt, ja, und auch die Digital Signature Algorithmus. Hier sei mir doch mal erlaubt, dass ich jetzt doch auf einige Jahre CCC-Vorträge zurücksehen kann und da immer aus verschiedenen Gründen vor elliptischen Kurven gewarnt habe. Und ich kann ganz deutlich sagen, dass was ich damals als Warnung formuliert hat, nämlich dass wegen der kürzeren Schlüssellänge Quantencomputer elliptische Kurven noch viel schneller brechen würden als klassische Kryptoverfahren, das ist eine Position, die, glaube ich, 2017 auch von Koblitz und Miller, also den eigentlich Hauptentwicklern der elliptischen Kryptographie, durchaus auch eingeräumt werden. Aber gehen wir mal weiter. Hier unten sehen wir, symmetrische Krypto braucht längere Schlüssel. Längere Schlüssel ist im Fall von AES Naja, kurz vorm Eis, 256 ist ausreichend lang. Bei Triple DS bin ich ganz gespannt, wie sie da längere Schlüssel generieren wollen. Da gibt es durchaus ein paar Ideen, aber das dürfte ein bisschen schwieriger sein. Und die letzte Folie, die letzte Zeile, die wir auf dieser Folie haben, ist ein Punkt, wo uns schon ein bisschen Hoffnung erahnen lässt. Hash-Funktionen sind auch betroffen, aber da können wir mit einem längeren Output weiterarbeiten. Und wie ihr hier sieht, haben wir SHA-1, SHA-2, SHA-3 und SHA-2 gibt es bei SHA-256 und SHA-512. Bei SHA-3 gibt es sogar höhere Flexibilität. Also die Kurzform ist, Hash-Funktionen haben wir einigermaßen unter Kontrolle. Wer ein bisschen tiefer da einsteigen will, seien nochmal die beiden zentralen Algorithmen genannt. Einmal der Shor-Algorithmus, der Faktorisierung und diskrete Logarithmusprobleme adressiert. Und zum anderen der Grover-Algorithmus, der so Suchen in großen Datenbanken sehr vereinfacht da sind. Und dieser Grover-Algorithmus führt in der Tat zu einer Reduzierung des Schlüsselraums, aber in einem Maße, das noch beherrschbar erscheint. Insbesondere jetzt ganz vereinfacht gesagt, hat man bei SHA-256 auch mit Quantencomputern noch so etwas, naja, jetzt ein bisschen blumig gesprochen, aber immer noch 128-Bit Sicherheit, was für die meisten Anwendungen ausreichend sein sollte. Also das ist die Sache, die auch das NIST geschrieben hat, die Kryptografen, und das ist auch, jetzt sind wir ja nach 2014, ja fast 10 Jahre weiter, ist es auch so weit, dass es inzwischen auch einen interessanten Wettbewerb gab mit ersten Kandidaten. Zu dem Turm komme ich ganz später. Ganz interessant vielleicht Quantencomputer, eine Sache, wo ich doch lächeln müsste, war Kasmak. Der Doom-Programmierer hat mal auf eine Frage Quantencomputern gesagt, er hat sich's angeguckt, aber es ist eine schreckliche Technologie, weil man kann es für kaum was brauchen oder für nichts brauchen, was ihn interessiert, aber es zerstört was nie zerstört werden sollte, nämlich die Sicherheit von RSA, elliptischen Kurven und anderen Kryptosystemen. Und noch einmal, um darauf hinzuweisen, das Problem ist, bei diesen Verfahren wären dann, wenn der Quantencomputer arbeitet, nicht nur die aktuellen Kommunikation oder alle Kommunikation, die mit dem Verfahren geschützt wird, sondern alle aufgezeichnete Kommunikation auf einmal sperrangelweit offen. Also das ist ein Problem. Die Frage, wie schnell das kommt, ist eine Frage, die würde ich ganz gern an die Physiker etwas weiterleiten. Aber wir können sagen, dass inzwischen doch ein durchaus Problembewusstsein auch bei den Standardisierern drin ist. Wer die aktuellen Empfehlungen des BSI zum Signaturgesetz aufmerksam gelesen hat, sieht da durchaus eine Entwicklung, dass für längerfristige im Einsatz seiende Systeme schon diese Quantenprobleme zu berücksichtigen sind. Aber kommen wir zu der guten Nachricht, was sehr gut formuliert ist, Hash-Funktionen, und nicht nur, weil sie sehr stabil gegen diese Quantencomputer-Sachen sind, oder stabiler als DLP und RSA-Sachen, sondern weil man mit diesen Hash-Funktionen wirklich schon mit ganz alter Technologie, im Wesentlichen von Leslie Lamport, dem L von LaTeX, und auch sehr anderen sehr wichtigen Ergebnissen, Lamport-Uhren und so weiter, entwickelte System der One-Time-Signaturen, da so wirklich militant einfach ist, dass selbst die Sicherheitsbeweise in der normalen Vorlesung dargestellt werden können. Es basiert im Wesentlichen auf der Einwegeigenschaft von kryptografischen Funktionen und hier auch sehr blumig gesagt, wenn wir Probleme mit der Einwegeigenschaft von Hash-Funktionen haben, ist sowieso alles unter Wasser. Insofern ist es schon interessant, wir kommen nachher vielleicht bei den Details nochmal so, mit leichten Modifikationen kann man sogar erreichen, dass selbst eine kollisionsbehaftete Hash-Funktion noch hohe Stabilität erreicht. Also mit anderen Worten, das habe ich mit diesem sehr lyrischen, kryptografisches, gutes Bauchgefühl da unten versucht zu kommunizieren. Ich kann es auch härter formulieren. Ich glaube, und das bin ich mir relativ sicher, dass auch in der kryptografischen Forschungsgemeinde das ein Konsens ist, dass Hash-basierte Systeme das einzige sind, wo ich Sicherheit wirklich guten Gewissens empfehlen kann. Die neuen Verfahren sind sehr faszinierende Verfahren, aber sagen wir mal, eine ein warm und fuzzy Feeling, um Bruchner zu zitieren, hat man eigentlich nur bei den Hash-basierten Signaturen. Also wie gesagt, es sind One-Time-Lampert-Signaturen, die sind sehr einfach. Ich glaube, die Arbeit ist von 1979. Man kombiniert es in der Regel mit zwei Zusatzsachen, nämlich mit einer Organisation der Schlüssel in einem Merkle-Tree, in fortschrittlicheren Sachen auch in Multilevel-Trees, aber sagen wir mal, für die einfache Einführung reicht da Merkle-Trees und vielleicht sogar zwei Punkte, die jetzt in dem Vortrag etwas relevanter sind als diese Bohm-Konstruktion, sind die sogenannten Windernets, Time-Memory-Trade-Offs und Prefixes und Bitmask. Also Prefixes und Bitmask, da ich schon hier die 10-Minuten-Warnung erhalten habe, werde ich nur kurz darauf eingehen, sind leichte Modifikationen, die dazu führt, dass wirklich die Anforderungen an die Hash-Funktion noch geringer werden. Und wer gerne trollt, kann mal reingucken. Diese Windernetz-Parameter und Konstruktionen sind durchaus ganz generische Hash-Chains. Und wer ein bisschen Leute ärgern will, kann natürlich auch von einem Blockchain-artigen Protokoll sprechen auf der unteren Ebene. Aber das will ich heute Abend nicht machen. Aber bei der nochmaligen Lektüre hätte man das durchaus so definieren können. Aber Spaß beiseite, es ist ein einfacher, sehr einfacher Memory-Trade-Off, der nachher bei den Folien, bei der Implementierung nochmal relativ wichtig sein muss. Aber vielleicht ist noch einmal, um das mal aus kryptografisch aus Professorensicht zu sehen, Lampert-Signaturen kann man wirklich in der Bachelor-Vorlesung umfassend erklären. Merkle-Trees, glaube ich, auch, wenn sie Datenbanken gehört haben. Windernetz-Trade-Offs ist auch eine Sache, die noch ist. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen tiefer reingehen müsste in die Sicherheitsbereiche, Prefix, das ist eine Master-Vorlesung. Das ist eigentlich interessant, dass man da Vorlesungen halten kann, weil ehrlich gesagt die anderen Kryptoalgorithmen, die jetzt in der Kandidatenschar für Postquantenkryptographie sind so schwierig, dass, glaube ich, nur ganz wenige Leute das vernünftig vermitteln können. Ich habe es bisher noch nicht hingekriegt. Ich werde vielleicht bis zum nächsten Camp daran mal arbeiten. Aber jetzt kommen wir vielleicht für Hacker-relevante Sachen nochmal. Oh, Entschuldigung, jetzt musste ich noch eine Mathefolie, aber dann kommen wir gleich zu den Hack-Sachen. Noch eine Mathefolie, ich gebe es zu. Ups, war ich das? Ja, danke. Die aktuellen Empfehlungen für Stateful-Signaturen sind einmal die Extended Merkle-Signaturen, XMSS, so rum, Leighton-Mikaeli-Signaturen. Dazu gibt es passende RFCs. Wer 50 Seiten relativ nett geschriebene Empfehlungen schreiben kann, diesen NIST-Standard von 2020 hören. Und das ist immer das Problem von Professoren, wenn man meint, das ist eine nette Idee und das hat noch niemand gemacht. Vor ein paar Wochen sind diese Leighton-Mikaeli-Signatur auch ins OpenTTK, das ist irgendeine andere Programmiersprache, eingebaut worden. Gut, kommen wir aber jetzt zu den Sachen, die mir wirklich als Hacker tief gute Laune machen und das ist echt der Raspberry Pico. Also wenn man sich mal klammern, das hat ziemlich genau die Größe von einem kleinen Finger. Also überall, wo sie einen kleinen Finger hin tun können, können sie einen Pico hin, eins sollen sie nicht überall tun, aber könnten sie halt von den Maßen. Das hat allerdings ein Dual-Cortex drin und mein Kumpel, der irgendwie in der Industrie arbeitet, sagt, wenn man die Prozessoren nur nimmt, geht es unter einem Euro. Also der dumme Dick, bringen wir Chips mit, Computerchips oder Kartoffelchips, was billiger ist, ist inzwischen so, dass er in der Tat also im 1-Euro-Bereich. Und sagen wir mal, die Vollblumen-Version, mit der wir auch ganz gern rumspielen, mit WLAN und Bluetooth, kostet, glaube ich, 5,70 Euro. Und da ist ein Dual-Core-ARM-Prozessor drin, also nicht der ganz fixeste, allerdings immerhin mit flexibler Clocking-Möglichkeit bis zu 133 MHz, was eigentlich für einige Anwendungen ausreicht. 256 KS RAM, 2 MB Onboard vielleicht und für, sagen wir mal, Lehre, Forschung und Spielen auch höchst relevant. Er wird freundlicherweise in derselben Programmiersprache programmiert wie unser Blinkebadge hier auf dem Camp, nämlich MicroPython. Man kann es natürlich auch mit C programmieren. Es wäre vielleicht sogar vernünftiger, einiges in C direkt zu machen. Aber MicroPython fasziniert mich einfach wegen der Einfachheit des Zugangs. Insofern haben wir das jetzt erstmal adressiert. Ein Punkt, den ich auch in der Ankündigung hatte, wir nehmen das durchaus ernst, dass wir als Informatiker zu ein paar Sachen beitragen können, die potenziell die Welt besser machen können. Und eine Sache ist, dass wir halt überlegt haben, wir programmieren für dieses Gerät, was für Sensoraufgaben wirklich fantastisch geeignet ist. Es hat einen Low-Power-Sleep-Modus, es hat sogar noch einen tieferen Sleep-Modus, wo wirklich die Stromverbrauch, glaube ich, unter einem Milliampere liegen. Es hat 26 GPIO-Pins, damit kann man alles anschließen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Es hat einen eigenen Temperatursensor und für eine Sache, die ich nachher nochmal ganz kurz eingehe, weil ich mit der Zeit doch schon ein bisschen zu stark hängen geblieben bin. Es hat eine eigene eingebaute Clock und einen eigenen On-Chip-Timer. Da kommen wir später nochmal dazu. Also was haben wir da kurz gemacht? Die Arbeit läuft noch, ich glaube nach einer Verlängerung bis zum September. Also wir haben uns den passenden RFC angeschaut. Wir haben das möglichst langweilig gemacht. Wir haben die Schlüssel aufs Online-Flash gemacht. Wir haben Cache für die Nodes des Hashtrees gemacht und wir haben Student hat dann die Leiten die LM-Signatur gewählt und ja, das ist am Arbeiten. Was interessant ist, worauf ich rausnehme, was ich auch spannend finde, sind die Windernetzparameter, wo ich gesagt habe, dass da so eine Art Hash-Chain gebaut wird. Da haben wir einen Time-Memory-Trade-Off, also kurz gesagt, wir können mit kleineren Schlüssel arbeiten, wenn wir zwei hoch W, W ist dieser Windernetzparameter, Hashes berechnet. Und wir haben mal für 4 gewählt, 2 hoch 4, das scheint mir eine relativ überschaubare Zahl zu sein. Und dann haben wir halt Schlüssel, nur Signaturlängen von etwa 2 Kilobyte. Das ist für die Leute, die die klassischen Signaturlängen kennen, natürlich immer noch sehr groß, aber ich glaube für sehr viele Anwendungen bewältigbar. Die Implementierung, wo der Student gerade arbeitet in der Tat mit Windernetz Parameter 4 und da benutzt er 293,5 Kilobyte für 128 Schlüssel. Wir kommen noch später, ganz schnell, noch dazu, warum das durchaus relevant sein muss. Ein Vorschlag, der Student abgegeben hat, ist, für so ein Sensornetzwerk, da war wirklich unsere Idee möglichst, also ein Sensornetzwerk, das wir aus ökologischen Gründen irgendwo hinschmeißen und das Messergebnisse schicken soll. Die Messergebnisse sollen signiert werden, auch der Update für die Dinger soll signiert werden. Wesentlich soll das Ding schlafen, soll manchmal WLAN-Verbindungen machen, um wirklich es rauszukriegen, dass wir mit einer Fotozelle die Sache betreiben können. Da müssen wir gucken, wie weit wir kommen, aber das ist unser Anstreben, dass wir das möglichst, also wirklich mit möglichst limitierten, also mit der billigsten Version adressieren. Und sagen wir mal, der Ablauf ist ja auch nicht überragend. Wir sind, sagen, wir generieren Schlüssel, tun das Gerät mit dem insbesondere Public Key bei einem Webservice oder sonst wo registrieren. Wir sammeln die Sensoren, zicken die an den Server. Wenn der letzte Schlüssel da ist, generieren wir die Schlüssel neu und schicken das an den Server. Also das ist jetzt ein Ding, man kann sich doch durchaus sehr viele andere Sachen sagen. So, jetzt bin ich doch in der Zeit etwas knapp. Insofern möchte ich dann mal zu noch ein paar kurzen Anregungen führen. Also ich möchte wirklich Werbung machen, dass man sich diese echtbasierten Signaturen anschaut. Sie sind die Lösung des Problems. Naja, genauer gesagt ist ein böses Wort da, das ich nur ganz kurz erwähnt habe, aber immer noch drin, das heißt stateful. Das bedeutet, das sind Signaturen, wo Sie sich merken müssen, ob der Schlüssel schon mal verwendet wurde. Und das ist natürlich eine neue Herausforderung an Public Key Infrastruktur. Auf der anderen Seite, um da mal wieder was zum Nachdenken in dem Bereich zu kriegen, gab es durchaus 1996 ein Paper von Ron Rives, der gemeint hat, wie eliminieren wir überhaupt die Notwendigkeit für Revocation-Listen. Und sagen wir mal, Kurzversion ist, dass er gesagt hat, arbeitet halt einfach mal mit kurzlebigen Schlüsseln. Und diese kurzlebigen Schlüssel sind natürlich bei One-Time-Signaturen per Definition gegeben, weil man sie nur einmal verwenden darf. Und eine Sache, wo wir, denke ich, dann als nächstes weiterarbeiten, ist, dass wir einfach mal gucken, ob wir die Schlüssel so machen, dass die an der eingebauten eingebauten Uhr mit Arme. Ich sehe gerade eine Null, das bedeutet, ich soll demnächst zum Ende kommen. Insofern komme ich dann für die versprochene letzte Folie, wo auch ein fröhliches Einhorn ist vom letzten Camp und das steht zwar beeindruckend, aber immerhin doch machtlos vor einem mächtigen Hechbaum, der sich da aufgebaut hat. Jedenfalls war das meine Interpretation. Soweit, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Professor Rüdiger Weiß von der Berliner Technischen Hochschule für Technik. Ich krieg's genau, irgendwann noch hin. So, ja, vielen Dank. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr für Fragen, aber man kann ihn bestimmt irgendwo hier auf dem Camp noch finden oder am Rande hier noch kurz ansprechen. Ansonsten vielen Dank, noch einen schönen Abend. Trinkt auch nachts viel Wasser oder andere Dinge. Schlaft schön. Hört den nächsten Vortrag an, wird bestimmt auch spannend. Nochmal vielen Dank für den tollen Vortrag.